Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Ich bin Gesa Ufer, herzlich willkommen und Sie hören die Geschichte der Woche. Diesmal wird sie uns erzählt von meiner Kollegin Barbara Geschwinde vom WDR aus Köln. Und das ist eine sehr persönliche Geschichte. Eine Geschichte, die ihrer Tochter, ihrer 19-jährigen Tochter Anouk, passiert ist. Eine Geschichte, die in gewisser Weise leider sehr alltäglich ist, aber in der auch eine ganze Menge drinsteckt. Hallo, herzlich willkommen, liebe Barbara.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Barbara, diese Geschichte, die hat eine ganze Menge auch bei dir losgetreten. Ich finde ja erstmal spektakulär, dass deine Tochter überhaupt bereit war, sie auch hier mit uns zu teilen. Wie würdest du Anouk beschreiben?
Anouk ist sehr selbstständig und war schon immer wirklich dickköpfig. Und wenn sie ein Ziel hatte, hatte sie ein Ziel und hat das auch versucht zu erreichen. Also ich glaube, eins ihrer frühesten Worte war selber. Da saß sie bei meinen Eltern im Wintergarten und wollte mit anderthalb Jahren selber sich die Gummistiefel anziehen und hat das wirklich über eine Stunde lang immer wieder probiert, an, aus, weil sie es alleine schaffen wollte.
Mit anderthalb,
wow. Ja. Also die hat sich auch ganz früh schon alleine angezogen und wollte auch selber bestimmen, was sie anzieht. Und sie ist aber auch verschlossen, also viele Sachen macht sie mit sich aus und lässt sich da auch nicht so richtig in die Karten gucken. Naja, und zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, das ist ja jetzt bald schon ein Dreivierteljahr her, da hat sie noch bei mir gewohnt. Mittlerweile ist sie ausgezogen. Da hatten wir auch viele Alltagsreibereien. Also sie kocht wahnsinnig gerne. Sie ist unheimlich kreativ und bastelt und kocht und versorgt gerne Leute. Und nach dem Kochen sieht es dann halt so aus, wie es nach dem Kochen aussieht. Mhm. Und die Heinzelmännchen gibt es leider in Köln auch irgendwie nicht. Und dann hatten wir relativ viele Konflikte, dass ich gesagt habe, hier dann nach dem Kochen alles schön, aber dann räum auch bitte auf und dann dieses ja, mache ich. Also wir hatten schon sehr viel Streit und ich habe einfach gemerkt, ich selber bin mit 19 auch ausgezogen und das ist einfach so ein Alter, da muss man sich auch mal in den eigenen vier Wänden austoben, ist mein Gefühl.
Und
sie hat wirklich einerseits dieses liebevolle und auch sehr verantwortungsbewusste und selbstständige und andererseits natürlich dann die Kehrseite der Medaille ist, dass sie schon einen eigenen Willen hat und das auch so durchzieht. Und man muss auch sagen, um sie mal ein bisschen zu beschreiben, sie ist so groß wie ich, 1,68, aber sehr, sehr schlank, sehr schmal und hat längere Beine als ich. Ich habe dafür den längeren Oberkörper und hat lange, dunkle Haare und ist wirklich hübsch. Und die hat sich auch schon, das fing in der Pubertät an, immer gerne geschminkt und das auch alles immer noch so richtig schön rausgearbeitet und macht sich gerne schick und zieht sich schön an. Da hat sie einfach viel Spaß dran.
Und das erzählst du uns wahrscheinlich nicht ganz zufällig, denn das hat möglicherweise auch mit der Geschichte zu tun, die du uns heute mitgebracht hast. Wo fängt diese Geschichte an?
Ja, die Geschichte fängt für sie früher an mit dem Beginn des Führerscheins und für mich fängt sie später an. Und zwar war das ein ganz spezieller Moment. Ich habe den für mich so ein bisschen jetzt auch als Salzsäulenmoment abgespeichert. Und zwar war das ein Morgen, ganz normaler Morgen. Ich war auf dem Weg zur Arbeit, war aber sehr gut in der Zeit und total entspannt und traf sie so im kleinen Flur vorm Bad und habe dann so im Vorbeigehen auf einmal fiel mir ein, ja, sie hat ja jetzt endlich Fahrstunden, habe dann so im beiläufig im Vorbeigehen gefragt, sag mal, macht dir das Autofahren eigentlich Spaß? Weil ich wusste, sie hatte jetzt so ein paar und das ist ja schon so was Besonderes und habe da eigentlich erwartet, dass sie entweder sowas sagt, boah, ey, Köln ist total voll und chaotisch, es ist anstrengend oder dass sie einfach sagt, boah, ja, aber es macht totalen Spaß, selbst so ein Auto zu lenken. Und sie hatte eben auch wirklich lange auf die Fahrstunden gewartet. Sie hatte die Theorie schon 5 Monate vorher bestanden, aber musste dann, weil es auch einen Fahrlehrermangel gibt und weil es ja schon Corona gab und die immer nur zu zweit im Auto sein durften, musste sie sehr lange warten auf die Fahrstunden. Und und als ich dann diese wirklich beiläufige Nichtsahnd, diese Frage gestellt habe, ist sie wirklich wie zur Salzsäule erstarrt und ich wusste sofort, da ist irgendwas passiert. Also es war gar keine Freude oder Begeisterung oder irgendwie ein Genervtsein, hätte ja auch sein können, in ihrem Gesicht zu sehen. Und ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Und dann stand sie da kurz still und dann fing sie an, von der Freundin einer Freundin zu erzählen, die den gleichen Fahrlehrer hatte.
Als ich dann doch von meiner Fahrschule die Nachricht bekommen habe, dass ich jetzt einen Fahrlehrer bekomme und Termine frei werden für mich, habe ich mich halt mega gefreut. Ich habe auch direkt meiner Freundin Bescheid gesagt, die wiederum eine andere Freundin kannte, die auch bei dem Fahrlehrer hat. Habe sie dann gefragt, ey, wie ist der so? Ist der chillig? Und sie hat mir daraufhin wortwörtlich gesagt, ja, eigentlich ist er okay, aber er war so ein bisschen pedo.
Ja, hier muss ich jetzt dringend sagen, dass Pedo, man denkt da natürlich sofort an Pädophil,
ja.
Das ist so ein Jugendwort. Meine Tochter sagte auch, das verwenden die so ein bisschen leichtfertig. Das meint jetzt nicht wortwörtlich Pädophil, sondern damit bezeichnen Jugendliche ältere Männer, die junge Frauen komisch angucken, mhm. Also ihnen auf die Brüste oder auf den Hintern oder so schauen und einfach so etwas unangenehm.
Schmierig.
Genau, also das ist dann einfach für die unangenehm. Mhm. Kann man ja sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, als wir jung waren,
Unbedingt. Hatten
wir das auch und erinnern uns da auch dran. Ja, und Anouk fing halt an, von dieser Freundin zu erzählen und dass der Fahrlehrer sie eben angefasst hat. Und obwohl sie ja nicht von sich selbst erzählt hat, wusste ich sofort, dass der Fahrlehrer das Gleiche mit ihr macht, dass es auch ihre eigene Erfahrung ist. Das musste sie gar nicht aussprechen.
So ab der zweiten, dritten Fahrstunde hat es halt schon angefangen, dass er dann zum Beispiel einfach beim Reden die Hand auf mein Bein gelegt hat. Mit der vierten, fünften Fahrstunde wurde es schon immer mehr. Und vor allem auch einfach, während wir stillschweigend im Auto saßen, zum Beispiel an einer Ampel, hat er dann seine Hand so auf mein Bein gelegt. Und zwar eher nicht am Knie, sondern auf jeden Fall sehr weit oben, sodass es für mich wirklich ein sehr, sehr unwohles Gefühl gegeben hat. Ich habe auch versucht, wenn wir an Ampeln stehen geblieben sind, ihm das irgendwie durch meine Körpersprache zu signalisieren. Zum Beispiel habe ich dann meine Arme so schützend vor meine Beine gelegt, in der Hoffnung, dass er das irgendwie versteht, dass mir das vielleicht unangenehm ist.
Das ist ja wirklich ziemlich spektakulär, dass das einfach so durchgeht, ne? Und ich finde auch ziemlich spektakulär, dass du das sofort instinktiv kapiert hast, dass da irgendwas im Busch ist. Das ist ja wirklich verrückt.
Ja, ich glaube, als Mutter kennt man sein Kind dann doch. Und die konnte das nicht verbergen. Das steckte wirklich in ihr drin. Und für mich überraschend war, normalerweise teilt Anouk solche Probleme nicht mit mir. Also sie unterhält sich mit ihren Freunden und Freundinnen über Dinge, die sie beschäftigen. Und ich kriege da so normalerweise nicht so viel von mit. Aber an diesem Punkt habe ich wirklich gemerkt, dass das steckte in ihrem Körper drin und das brach dann auch aus ihr raus und sie hat es mir erzählt und da wusste ich gleich, dass es richtig ernst war. Und genauso wie das aus ihr rausgebrochen ist, ist dann aus mir auch rausgebrochen. Ich habe da auch nicht mehr überlegt, das darfst du dir nicht gefallen lassen.
Mhm.
Also das war wirklich ein Reflex, da musste ich nicht drüber nachdenken. Anouk war da so im ersten Moment noch zögerlich und ist dann nicht sofort drauf eingegangen und hat eher so versucht, das so ein bisschen runterzuspielen. Und ich musste dann ja aber auch so langsam los. Ich hatte ja gar nicht erwartet, dass es sich jetzt so ein Gespräch entwickelt, musste zur Arbeit und hatte da auch wirklich zu tun und war abgelenkt und habe diesen Schock noch gar nicht so richtig an mich rangelassen. Aber in der Zwischenzeit hat Anouk dann mal mit ihren Freundinnen und ihrem Freund gesprochen.
Meine Freundin hat auch sehr besorgt reagiert, also vor allem, weil sie ja auch eine andere Freundin hatte, die das Gleiche erlebt hatte, hat sie das Ganze sehr mitgenommen und sie hat mir auch direkt geglaubt. Sie hat mich auch genau wie meine Mutter dazu ermutigt, dass ich das anspreche, dass ich zu meiner Fahrschule gehe. Auch weil sie ein sehr empathischer Mensch ist, hat ihr das mega leid getan. Trotzdem hat keiner wirklich gesagt, du musst es ansprechen, sondern viele haben auch gesagt, schau erstmal nächste Fahrstunde, wie es wird, vielleicht wird es ja besser, vielleicht passiert es ja nicht nochmal.
Ich finde geradezu verrückt, dass sowas im Jahr 2021 in der Form überhaupt noch so passiert, oder? Also, dass es wirklich noch so Fahrlehrer gibt, die davon ausgehen, dass das so läuft wie hier, dass da wirklich ein junges Mädchen in diese, ja, man sagt das, glaube ich, in diese Freeze-Haltung sich selbst versetzt und einfach da so stillhält in dieser Situation, oder?
Genau, das waren auch meine ersten Gedanken. Mhm. Also ich hatte einfach auch gedacht, durch MeToo hätte sich da was bewegt.
Total.
Und die Männer hätten einen Warnschuss gekriegt, hey, das geht so nicht mehr. Aber mir ist dann im Laufe der Zeit einfach klar geworden, das war total naiv. Das steckt so tief drin und das hört nicht von einem Tag auf den anderen auf. Und wir müssen da weiterhin wachsam sein. Und dass es zu Ende ist, war wahrscheinlich wirklich Wunschdenken, einfach auch naives Wunschdenken. Und mich hat es dann eben auch genauso schockiert, dass es meine Tochter nochmal trifft.
Aber in dieser Situation, in der Anouk dir als Mutter das erzählt hat, hat sie da eigentlich nicht auch selber auf gewisse Weise komisch gefunden, dass sie sich da so schlecht selbst wehren kann in dieser Situation? Also ich wäre genau in diesem Alter, hätte ich genau noch so reagiert wie Anouk. Aber das ist ja nun auch einfach mal ein, zwei Jahre her und es ist genau wie du sagst. Man denkt doch, die Zeiten haben sich doch möglicherweise verändert und möglicherweise hat sich auch bei der Haltung der jungen Frauen was verändert, dass sie sich sowas nicht mehr gefallen lassen. Aber es sind offenbar ganz andere Muster, die da immer noch greifen.
Ne? Ich glaube, ein gewisses Muster ist ja auch das Mädchen, und das ist jetzt vielleicht auch gar nicht meine Erziehung speziell, aber immer noch dazu erzogen sind, und das ist gesellschaftlich voll noch da. Mädchen lächeln lieber nett. Jungs hauen auf den Tisch und brüllen los und Mädchen versuchen das erstmal wegzulächeln. Und ich glaube, diese Muster, die sind so alt, so tradiert, also das ist so fest, das ändert sich auch nicht von heute auf morgen.
Aber jetzt hast du erzählt, dass du im Grunde so zwischen Tür und Angel standest und auch irgendwie weiter musstest und das auch gar nicht so richtig an dich rangelassen hast. Aber wie ging es denn dann da weiter an diesem Nachmittag? Das hat doch wahrscheinlich bei dir auch irgendwie ganz schön was in Bewegung gesetzt, oder?
Ja, also wie gesagt, bei der Arbeit konnte ich es verdrängen. Aber als ich dann nach Hause kam, war Anouk nicht da. Und ich wusste auch, dass sie noch weitere Fahrstunden mit diesem Fahrlehrer verabredet hat. Und dann auf einmal ist das wirklich nochmal über mir zusammengebrochen. Ich habe gemerkt, dass ich das gar nicht aushalte. Die Vorstellung, dass meine Tochter weiterhin mit diesem Grabscher allein im Auto sitzt. Also ich hatte da tatsächlich eine richtige Panikattacke. Ich habe dann versucht, sie anzurufen auf dem Handy und sie nicht erreicht, was normalerweise nichts Außergewöhnliches ist. Man hat ja immer mal sein Handy aus oder ist anderweitig beschäftigt und kann nicht rangehen. Ist ganz normal. Naja, und dann habe ich einen Freund, einen wirklich guten Freund angerufen. Der ist auch noch Psychologe und das ist tatsächlich immer so ein bisschen mein Retter in der Not, weil der einfach, naja, der ist halt einfach geschult. Der stellt dann die richtigen Fragen. Und auch so Fragen wie, naja, was kann denn jetzt passieren? Und hat versucht, mich wirklich zu beruhigen und hat sich die Geschichte erzählen lassen und hat auch dann seine Haltung dazu mir kundgetan. Also sie hat sofort gesagt, die muss den anzeigen. Und da war für mich auch klar, nee, sie muss den nicht anzeigen, sondern sie muss sich wehren, aber sie muss ihren eigenen Weg da finden.
Wie hat sie selbst denn die Situation eingeschätzt?
Sie hat gezögert und sie hat auch gezögert, weil sie ja so lange auf die Fahrstunden gewartet hat, dass ihre Sorge war, wenn sie das jetzt anspricht, dann wartet sie wieder 5 Monate lang auf den nächsten neuen Fahrlehrer. Und da hatte sie einfach Angst, dass das passiert, aber es gab auch noch ein paar andere Gründe.
Einerseits konnte ich mir nicht zu 100% sicher sein, beziehungsweise ich glaube immer persönlich an das Gute im Menschen und dachte mir ja, was, wenn er es doch nicht so gemeint hat. Andererseits war natürlich auch die Angst da, dass einem nicht geglaubt wird, dass man als blöd hingestellt wird oder als diejenige, die dann irgendwelche Behauptungen aufstellt. Es gab ja auch keinerlei Beweise, außer wie gesagt meine Freundin, die das Ähnliche erlebt hat.
Aber wenn ich das so höre, die wirklich naheliegendste Reaktion wäre aber doch, dass sie mit diesem Mann einfach ganz offen spricht und sagt, bitte lassen Sie das, ich habe keine Lust dazu, ich zeige Sie an, wenn das hier nochmal passiert. War das keine Option?
Ja, sie hat mir das schon so beschrieben, dass der auch eine gewisse Autoritätsperson ist und dass ein Fahrlehrer natürlich auch in einer Fahrprüfung dann Einfluss darauf hat, ob sie besteht oder nicht, weil er dann mit dem Prüfer noch so ein bisschen diskutieren kann. Naja, das ist das eine. Und zum anderen ist das natürlich ein total unangenehmes Thema. Sie hat einen Freund und sie hatte einfach Angst, dass der dann eifersüchtig ist, wenn er das hört, dass ein anderer Mann sie anfasst. Und Interessant finde ich auch, dass sie sagte, dass sie nicht möchte, dass ihre Eltern sich Sorgen machen. Also, und fragt sich natürlich, ob sie irgendetwas hätte anders machen können oder sollen.
Ich habe erstmal so bei mir vielleicht die Schuld gesucht, weil ich schon so ein sehr offener Mensch bin. Ich rede gern mit Leuten, ich unterhalte mich mit ihnen. Ich ziehe mich einfach ganz fröhlich an.
Das ist ja schrecklich. Das ist ja wirklich alles wie vor 100 Jahren. Das ist ja grauenvoll, dass da diese jungen Frauen wirklich ernsthaft offenbar noch bei sich das Problem suchen oder sehen, wo einfach irgendwelche alten Säcke sich daneben benehmen. Das ist ja ganz, eine ganz schreckliche Konstellation.
Ja, ich glaube, das ist so ein Reflex, dass Frauen immer denken, habe ich vielleicht durch irgendwelche Bewegungen oder habe ich Signale gesendet, dass dieser Typ meint, mich anfassen zu dürfen. Und ich glaube, gar nicht zu unterschätzen, auch ist diese Scham, das ist so unangenehm und man fühlt sich eklig und dreckig und benutzt. Und wer will über sowas sprechen? Also das sind ja eher so Sachen, die man lieber ganz schnell verdrängt und unter den Tisch kehrt und denkt, naja, vielleicht war das alles gar nicht so, ich spreche nicht drüber, dann gibt's das nicht. Also ich kann das schon nachvollziehen.
Darf ich mal eine ganz indiskrete Frage stellen? Ist dir sowas Ähnliches auch schon mal passiert im Leben?
Ja.
Und wie bist du dann damals damit umgegangen?
Ja, ich habe im Endeffekt genauso doof reagiert. Also ich war damals mit meinem Freund in einem Überlandbus unterwegs und da gab es immer so Beifahrer in diesem Bus und dieser Beifahrer hat mich irgendwie geweckt während der Fahrt und hat gesagt, die ganze Rückbank hinten wäre frei und ich könnte mich da auch ausstrecken. Dann habe ich mich geärgert, weil ich dachte, ich habe doch gerade geschlafen. Und dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich jetzt eben auf die Rückbank. Ja, und dann hat er mir an die Brust gefasst, aber nur aufs T-Shirt, also nicht auf die Haut. Und da war das, also bei mir war die Nacht natürlich dann um. Das war genau dieses, dass ich dachte, oh, wie doof, dass ich da hingegangen bin, als hätte ich das ahnen können. Also ich war ja auch schlaftrunken, ich konnte es natürlich nicht ahnen. Ich habe mich total schmutzig gefühlt. Ich musste, nachdem ich da aus diesem Bus raus war, auch sofort duschen und ich habe mich geschämt. Und mein Freund, ich wusste genau, wenn ich dem das erzähle, der hat das nicht mitgekriegt, weil der auf einem anderen Sitz geschlafen hat. Wir hatten beide so Doppelsitze für uns und ich wusste, der rastet total aus und brüllt den Kerl zusammen und macht dem eine Riesenszene und ich habe dem das erstmal nicht erzählt, weil ich das nicht ausgehalten hätte. Und hinterher habe ich mir natürlich gesagt, aber auch erst Jahre später, genau das hätte dieser fiese Typ verdient gehabt.
Interessant.
Aber das Erste, was da war, war Scham, es war Ekel, dann dieses, oh, wie konnte ich nur so blöd sein?
Das ist ja hochinteressant. Also ehrlich gesagt, ich muss mich da selber nämlich auch gerade an eine Szene erinnern. Da bin ich beim Taxifahren mal auf den Beifahrersitz eingestiegen und hatte so einen ganz trostlosen Arbeitstag und war so ganz demoralisiert und habe diesem Taxifahrer so in so einer Mischung aus Müdigkeit und boah, jetzt muss ich mal jemandem alles erzählen, so meinen Kummer abgeladen. Und dann wurde der auch so furchtbar zudringlich. Und ich konnte mich auch nicht richtig wehren. Das war auch genau dieser Freeze-Moment, wo ich ganz ähnlich, auch obwohl ich dieses inzwischen einfach reichlich Lebenserfahrung und all das habe und auch so solche Brandreden halte, wie hier eben geschehen, trotzdem in diesen Freeze-Modus verfallen bin. Und das ist ja also geradezu abscheulich, dass das so ein Muster zu sein scheint, wo man dann an den unmöglichsten Momenten trotzdem nicht rausfindet. Aber Barbara, erzähl doch nochmal, wie das bei euch dann weiterging. Denn genau all diese Gefühle, das war ja jetzt dein Job, das im Grunde deiner Tochter überzuhelfen oder die dazu ermächtigen, da auch dann wirklich stärker zu reagieren. Wie ging es weiter?
Ja, wir haben uns dann am nächsten Tag nochmal zu einem Gespräch zusammengesetzt und dann habe ich ihr auch wirklich gesagt, dass ich es total wichtig finde, dass sie sich wehrt. Und ich habe sie wirklich darin bestärkt, dass niemand das Recht hat, sie gegen ihren Willen anzufassen. Und da sie ja so sehr selbstständig ist, habe ich ihr eben auch nicht vorgegeben, wie sie das regeln soll, weil damit hätte ich wieder nur Widerstand produziert. Ich wusste, dass sie ihren eigenen Weg finden muss. Aber ich musste ihr natürlich auch meine Haltung klar machen. Und nach diesem Gespräch wusste ich nicht ganz genau, was sie vorhat, wie sie vorgeht, aber ich wusste, sie nimmt das in die Hand. Und einige Tage später, das hat sie mir dann später hinterher erzählt, hat sie sich an den Computer gesetzt.
Ich habe einen kleinen Text geschrieben, so eine Mail an die Fahrschule, und ich habe auch gesagt, dass ich gerne über meinen Fahrlehrer sprechen möchte und dass ich gerne einen anderen Fahrlehrer hätte. Der ausschlaggebende Grund war, dass ich das Ganze dir erzählt habe und du mich da doch mega unterstützt hast. Auch, dass du wirklich sehr traurig wurdest und dann meintest, dass sich das Ganze schon sehr mitnimmt. Das hat mir auch die Augen geöffnet, dass man sowas eigentlich nicht mit sich machen lassen sollte.
Ja, Bingo, würde ich sagen. Dann, da kannst du dir ja dann selbst echt auf die Schulter klopfen, oder?
Ja, ich glaube, wenn sie gar nichts gemacht hätte, wäre ich auch aktiv geworden. Also ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten, dass ich wusste, ich weiß nicht, das war die 5. Fahrstunde oder so. Und wenn sie jetzt 30 gehabt hätte, dass sie weitere 25 Fahrstunden sich befingern lässt von irgendeinem alten Kerl. Ich glaube, dann hätte ich was machen müssen. Aber sie hat das ja, ich habe ja an dieser Salzsäulenreaktion gesehen, eigentlich hält sie es schon selber gar nicht mehr aus körperlich.
Als ich die Mail der Fahrschule geschrieben habe, das war sonntagabends gewesen, ich glaube schon gegen 22 Uhr, hat wohl der Mitarbeiter dort das direkt weitergeleitet an meinen Fahrlehrer. Und der hat mir dann auf WhatsApp sonntagsabends um 23 Uhr geschrieben, was los ist, warum ich den Fahrlehrer wechseln möchte und ob wir das Ganze nicht auch persönlich klären könnten und besprechen könnten.
Ja, und da merkt man ja schon, dass der irgendwie in die Enge gedrängt ist. Und für Anouk war das die Bestätigung. Also diese Berührung war nicht freundschaftlich oder rein zufällig. Und ihr Glaube an das Gute in diesem Menschen, den sie ja am Anfang noch hatte, war zerstört.
Dass er mich direkt angeschrieben hat, das kam für mich sehr, sehr einsichtig rüber, dass er da irgendwie eine Ahnung hatte, worum es geht. Das kam nicht so rüber, als käme das von ihm aus dem Nichts, sondern er hatte das wahrscheinlich direkt im Hinterkopf gehabt. Und das hat mir auch gezeigt, dass es kein Versehen war, sondern dass es wirklich eine bewusste Entscheidung war und auch ein Fehlverhalten seinerseits, wo er eigentlich wusste, dass das nicht geht und was er nur halt durch seine Machtposition so ausnutzen konnte. Ich bin auch gar nicht mehr auf die Nachrichten eingegangen, weil ich das Ganze nicht mit ihm persönlich besprechen wollte und ich das eher als kontraproduktiv gesehen habe, mit ihm über WhatsApp da zu diskutieren. Und er hat auch danach direkt meine Nummer gelöscht, also kurz danach.
Ja, und sie sagt eben, dass sie daraus so eine Nervosität oder Angst rauslesen konnte aus diesen Nachrichten. Und der Fahrlehrer, das hat sie dann hinterher erfahren, hat sich dann direkt danach für eine Woche krank gemeldet. Das Schöne war, dass die Fahrschule selbst sich gemeldet hat und ihr ein Gespräch angeboten hat. Und ich hatte eben auch Angst, dass sie ihr da nicht glauben oder ihr noch so Sachen unterschieben wie Mädchen, stell dich nicht so an oder sie irgendwie fertig machen. Und darum habe ich ihr eben geraten, unbedingt jemanden mitzunehmen, auch dass es einen Zeugen für dieses Gespräch gibt, und habe ihr sofort auch angeboten, dass ich selbst mitkommen könnte. Das wollte sie nicht, was ich auch verstehen kann. Und sie hat aber dann so angedeutet, dass sie ihren Freund fragen wollte, und der ist dann auch wirklich mitgekommen, dem hat sie es dann auch alles erzählt. Und ich kenne den ja, das ist so ein großer, stattlicher Typ, also schon eine imposante Erscheinung. Und der ist mitgegangen und hat sich wohl einfach in diesen Fahrschulraum, es sind ja immer diese Schulungsräume mit den vielen Stühlen, hinten reingesetzt und nichts gesagt und einfach nur da gesessen und böse geguckt. Das haben die mir hinterher so ein bisschen grinsend auch erzählt, während Anouk dann eben dem Fahrschulleiter von den Übergriffen des Fahrlehrers erzählt hat. Und und das ist ja eigentlich schon was Schönes, dass Anouks und auch meine Befürchtungen unbegründet bleiben, also dass sie ihr sofort geglaubt haben.
Die Fahrschule hat dann allgemein sehr gut reagiert, also sie haben mich unterstützt, haben auch, was ich zuerst befürchtet hatte, dass sie mir nicht glauben. Das war gar nicht so gewesen, sondern sie haben mir auch geglaubt, auch wenn sie sowas tatsächlich, wie sie gesagt haben, noch nie von jemand anderem gehört hatten, sondern dass ich tatsächlich die Erste wohl gewesen sein soll, die diese Beschuldigung gemacht hat, obwohl der Fahrlehrer jetzt auch schon mehrere Jahre lang tätig gewesen ist. Und genau, mir wurden dann auch direkt neue Fahrstunden angeboten beim Leiter der Fahrschule.
Ja, und außerdem musste sie ein paar Fahrstunden dann auch gar nicht bezahlen, was ich auch korrekt finde.
Absolut.
Und dann hat sie einen Mitarbeiter, die waren auch zu zweit, gefragt, ob sie den Fahrlehrer anzeigen möchte. Das hat Anouk zu dem Zeitpunkt auch zum ersten Mal gehört. Und sie hat darüber nachgedacht, wollte das aber nicht, weil sie einfach gesagt hat, ich möchte die Verantwortung nicht dafür übernehmen, dass er seinen Job verliert. Aber als sie nach dem Gespräch in der Fahrschule nach Hause kommt, da wirkt sie total froh und erleichtert.
Wie ging es Anouk nach dieser ganzen Geschichte, auch nach diesem Gespräch?
Ja, ich hatte den Eindruck, dass sie gewachsen ist. Also sie war erleichtert, dass sie nicht mehr mit diesem Mann in ein Fahrschulauto gehen musste. Und danach hatte ich auch das Gefühl, dass sie Spaß am Autofahren hat. Und sie hat wirklich die Erfahrung, hat sie stärker gemacht. Sie hat den Konflikt ganz alleine gelöst, ohne Hilfe von anderen. Und alle, die eingeweiht waren, ihre Freundin und natürlich auch ich, alle haben gesagt, hey, das ist super, wie du das geregelt hast. Und sie hat von allen Seiten wirklich Lob und Anerkennung bekommen. Und da war sie einfach froh, dass sie auf einmal jetzt das Autofahren genießen konnte. Und dann hat sie im Sommer auch schon im ersten Anlauf ihren Führerschein bestanden.
Umso mehr Zeit vergangen ist, umso glücklicher und stolzer bin ich eigentlich, dass ich das angesprochen habe, dass ich den Mut gefasst habe und dass ich das nicht mit mir habe machen lassen. Ich habe das im Hinterkopf gehabt, dass auch andere Mädchen möglicherweise sowas erfahren haben, sich das vielleicht nicht getraut haben. Und wenn ich es anspreche, vielleicht auch andere Mädchen das gar nicht erfahren müssen.
Aber jetzt haben wir ja auch gerade wirklich nochmal so festgehalten, dass es eigentlich verblüffend ist, dass in diesen Zeiten, und ich finde, MeToo hat da wirklich eine Menge bewegt, dass solche ja fast archaischen Konstellationen immer noch passieren und dauernd möglich sind. Hat dich diese Geschichte eigentlich sehr überrascht?
Ja, es hat mich überrascht. Also ich habe wirklich gedacht, dass sich was getan hat und dass wir weiter sind und dass klar ist, dass sexuelle Übergriffe nicht heimlich passieren können, dass Frauen den Mund aufmachen. Und nee, ich habe damit nicht gerechnet, dass es passiert. Und dann für mich persönlich war es so, dass es mich wirklich überrascht und umgehauen hat, dass ich so viel Angst um meine Tochter hatte und dass ich ja wirklich eine Situation hatte, wo ich fast in Panik war, obwohl sie selbst cool gewesen ist. Also ich habe dann irgendwann gesagt, ich hatte doch Angst, dass es noch viel schlimmer wird, und sie hat dann nur ganz ruhig gesagt, oh Mama, wenn er mich noch schlimmer begrapscht hätte, hätte ich das Auto einfach vor die Wand gefahren. Und ich dachte so,
okay.
Und aber die Wucht, mit der mich das gepackt hat, das kam für mich total überraschend, und da hatte ich mich auch überhaupt nicht mehr unter Kontrolle, und das hat dann gleichzeitig auch Nachdenken über meine eigenen Erinnerungen an sexuelle Belästigung, die ich erlebt habe, wieder getriggert. Also die kam im Laufe der Zeit auch wieder hoch.
Bei der Handlung, dass eben eine fremde Hand auf seinem eigenen Bein liegt, beziehungsweise nicht mehr wirklich auf dem Bein, sondern eher ganz weit oben, so im Schritt fast, ist für mich persönlich etwas sehr Intimes, was man jetzt auch nicht kennt mit fremden Leuten. Und dieses Gefühl war dann schon irgendwie auch so ein bisschen sich wehrlos zu fühlen, wenn man nur zu zweit ist im Auto, sich ausgeliefert zu fühlen oder aber irgendwie auch eklig, so, ich sag mal, gedemütigt, nicht gewertschätzt, nicht respektiert, ja, dreckig.
Ja, und wenn meine Tochter das so sagt, ist mir klar, dass diese Gefühle bei sexueller Belästigung offensichtlich universell sind. Mhm. Das habe ich selbst so erlebt und empfunden und auch von anderen Frauen gehört. Und da ist es wirklich egal, in welchem Alter das einem widerfährt. Und naja, wie gesagt, ich habe schon gedacht, wir wären weiter durch die MeToo-Bewegung, aber das ist wohl reines Wunschdenken und eine naive Hoffnung. Das einzig Gute ist, dass sich wirklich mehr Frauen inzwischen trauen, sexuelle Belästigung öffentlich zu machen. Und obwohl ich meine Tochter für keinen sehr politisch denkenden und interessierten Menschen halte, hat sie nicht nur sich selbst im Blick bei ihren Überlegungen.
Sexuelle Belästigung, das ist meiner Meinung nach irgendwie so ein Straftatbestand, der nicht ernst genommen wird, weil es eigentlich tagtäglich auch passiert. Also ist jetzt nicht nur in der Fahrschule, das ist ja auch im Club, wenn jemand dich so vorbeischiebt, an deiner Hüfte packt. Das ist auch meiner Meinung nach, wenn einem unangenehme Sachen hinterhergerufen werden.
Wir halten fest, es ist seit MeToo schon einiges passiert, aber offenbar muss da auch noch eine Menge in der Zukunft passieren. Nun hat sie ja für diese Radiogeschichte auch wirklich sich nochmal zurückerinnert, hat nochmal die Erinnerungen wieder hochgeholt. Wie blickt sie denn heute auf diese Episode?
Für sie ist das zum Glück gar kein Thema und kein Problem mehr. Für mich ist es auch abgehakt. Und für sie ist es so, die ist ja inzwischen ausgezogen, hat ein eigenes Auto und fährt fröhlich damit durch die Gegend. Und es war ein Prozess. Also ihr ist auch erst später klar geworden, dass es nicht nur um sie geht, sondern auch um die Mädchen, die den gleichen Fahrlehrer wie sie haben oder haben könnten. Und ihr ist auch klar geworden, dass sie mit dieser Geschichte ein Vorbild ist, wenn jemandem anders etwas Ähnliches passiert. Und darum war sie dann auch damit einverstanden, dass ich ihre Geschichte im Radio erzähle. Ja, vielleicht macht ihr Beispiel ja auch anderen Mut, sich zu wehren, wenn sie sexuell belästigt werden.
Natürlich in erster Linie spricht man über seine eigenen Erfahrungen, aber mir war auch klar, wenn ich das vielleicht nicht anspreche, dass es auch Konsequenzen für andere Leute haben kann oder vielleicht sogar mit Sicherheit haben wird. Wenn ich das persönlich jetzt auch noch zugelassen hätte, dann wäre es für ihn nur eine Person mehr, ein Erfolgserlebnis, sag ich mal, mehr geworden. Und ich weiß ja auch nicht, wie es noch weiter gewesen wäre, wenn ich länger Fahrunterricht gehabt hätte. Ich habe mir auch sehr viele Gedanken gemacht, weil ich die Erste wohl gewesen bin, die das angesprochen hat.
Ja, vielen Dank an dich, liebe Barbara Geschwinde, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast. Und übrigens auch ganz, ganz herzlichen Dank an Anouk, dass sie damit einverstanden war und uns diese Geschichte auf diese Weise auch nochmal erzählt hat. Auch nicht selbstverständlich. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt vorm Radio oder vorm Rechner sitzen und merken, boah, ich habe da eine Geschichte, die würde ich auch gern erzählen, vielleicht auch, weil sie anderen aus der Seele sprechen könnte, dann melden Sie sich doch sehr gern bei uns. Auch im Fall von Feedback, Lob, Kritik oder Fragen immer gern. Unsere Adresse ist +1@deutschlandradio.de. Barbara, dir und deiner Tochter Anouk, alles Gute.
Ja, euch auch alles Gute. Vielen Dank.
In unserer zweiten Podcast-Ausgabe, da können Sie diesmal den leidenschaftlichen Segler Thorsten Todde Mohr kennenlernen. Wenn Sie sich mal richtig Lust auf Abenteuer als Familie oder auf den Spuren der Wikinger machen lassen wollen, hören Sie da ganz dringend rein.
Also abergläubisch, was seemännische Sachen angeht, würde ich das fast bejahen. Also bei uns hat Rasmus immer seinen Schluck bekommen, bevor wir los sind. Gut, bei uns an Bord wird auch nicht gepfiffen. Maximal haben wir Gitarre gespielt und sehr laut gesungen, wenn wir weit draußen auf See waren. Da haben uns dann übrigens auch regelmäßig irgendwelche Tiere besucht. Wenn Klaus die Gitarre gezückt hat, dann waren das eine Mal die Delfine gekommen, eine ganze Delfinschule mitten auf der Nordsee. Und das andere Mal besuchte er uns mitten auf See, da waren wir zwischen Shetlands und Färöer. Kam eine Seeschwalbe an und hat sich dann auf unseren Fiete gesetzt, das ist unser Steuerstand gewesen. Und dann sogar bei Klaus aufs Knie, während er Gitarre gespielt hat.
Der leidenschaftliche Segler Thorsten Todde Mohr, mein Lieblingsgast in dieser Woche. Gesa Ufer, mein Name. Und in der kommenden Woche, da sitzt hier Caro Corneli. Bis dahin, machen Sie es gut.